Wir fangen eine neue Serie an. Ich habe keine Ahnung, wie lange sie geht. Aber wenn es normal geht, geht sie etwa dreimal so lange wie der David. Mindestens. Es ist schon interessant, man überlegt, was ist dran, und plötzlich sagt, hey, wir wollen über die ultimativ beste Person, die über die Erde gelaufen ist, wirklich reden mit euch. Wir reden über Jesus Christus, basierend auf der ganzen Evangelien-Synopse. Versuchen, alle vier Evangelien miteinander euch zu bringen und euch Jesus Christus ein bisschen näher zu geben. Und wie lange das es geht, fragt mich nicht. Weil die drei Jahre, die beschrieben sind, vor allem, Johannes hat gesagt, ich glaube, die Bücher würden nicht fassen, was der Herr gemacht hat. Einfach nur so. Und ich gemerkt, es ist so wichtig, es geht um Jesus Christus. Und wir werden heute mit dem anfangen, und heute kommt Jesus Christus gar nicht vor. Gut, wir haben vier Evangelien. Die vier Evangelien haben vier unterschiedliche Autoren und haben ganz unterschiedliche Schreibstile. Und wir werden sicher im Verlauf dieser Teachings jeweils gewisse spezielle Aspekte von denen anschauen mit euch. Wir haben einerseits die drei sogenannten Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, und dann haben wir noch das Johannes Evangelium. Die drei Synoptiker, die sind relativ ähnlich und gleich nicht gleich. Und wenn man anhand von der Evangelien-Synopse schaut, wer wie viel geschrieben hat, die drei haben sehr viele Parallelstellen, und dann kommt Johannes, und was der geschrieben hat, 80% ist etwas anderes. Ganz interessant. Und das ist, weil die Männer aus einem verschiedenen Blickwinkel das geschrieben haben, basierend auf dem, was der Geist Gottes ihnen gegeben hat, sagen. Und die drei Evangelien, die ersten drei sind irgendwo geschrieben worden zwischen 60 und 70 nach Christus. Und das letzte, das von Johannes, nach 90 nach Christus. Kurz vor dem Ende des ersten Jahrhunderts. Und sie haben unterschiedliche Blickwinkel. Und zwei davon waren jünger. Der Matthäus war jünger und der Johannes war jünger. Die anderen zwei waren, ich sage dem, Sekretäre. Warum sage ich das? Markus, bzw. Johannes Markus, war einer, der wirklich mit dem Petrus unterwegs war. Und dann hat das Markus-Evangelium geschrieben, der sagt auch, das Petrus-Evangelium, geschrieben auf Markus, spielt nicht so eine Rolle. Jedenfalls war es ein Mann, der viel schon gesehen hat, aber wirklich sehr stark mit dem Petrus unterwegs war, aufgrund von verschiedensten Situationen, was auch immer. Und der andere, der Lukas, der war etwas später und das war der Sekretär von Paulus. Ich sage dem jetzt einfach so. Allem voran natürlich für die Apostelgeschichte und mit der Apostelgeschichte zu teachen. Und dann hat es plötzlich so interessante Situationen sind, wo es plötzlich heisst, und wir. Wir setzten über nach. Warum hat er geschrieben, wir? Weil er ist dabei gewesen. Der Lukas war dabei gewesen, beim Paulus, aber nicht bei Jesus. Und gleich hat der Lukas für mich schon immer, und das ist das, was wichtig ist, versteht mich denn, ist das Evangelium gewesen, das am meisten mich hergezogen hat. Und so ist es verschieden. Die vier Evangelien sind so verschieden, und haben so verschiedene Hintergründe und versprechen so verschiedene Leute an. Es gibt Leute, die ganz am liebsten Matthäus haben, andere sagen unbedingt Johannes, also immer. Für mich war es der Lukas. Und der Grund dafür ist für mich in den ersten paar Versen von diesem Evangelium, wo er schreibt und der Art und Weise, wie er funktioniert. Da es nun schon viele unternommen haben, Bericht zu geben von den Geschichten, die sich unter uns erfüllt haben, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind, habe ich auch für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, auf dass du den sicheren Grund der Lehre fährst, in der du unterrichtet bist. Das ist Lukas. Dem Arzt Lukas seine Einleitung. Ich schreibe dir das, nachdem ich ganz genau nachgeforscht habe. Und genau geschaut habe, was Sache ist. Und ich wollte es in einer Ordnung aufschreiben, damit du weißt, was du glaubst. Ich bin ein Wissenschaftler. This hits my chord. Das ist für mich. Und darum war es für mich immer gewesen, der Lukas ist das Evangelium, das mich am meisten angesprochen hat. Zwischenzeitlich habe ich zwei Johannes, weil Johannes hat ein anderes Element, das ich sensationell finde. Aber das kommt dann später. Und wir wollen jetzt anhand von diesen Evangelien die Geschichte von Jesus Christus genauer anschauen. Und heute Heute schauen wir miteinander die Geschichte vom Vorboten von Jesus Christus an, wie er angefangen hat, und zwar nur sein Anfang. Wir werden miteinander schauen, wie das gegangen ist, dass Johannes der Täufer entstanden ist und auf die Welt gekommen ist.
Hallo zusammen, guten Morgen. Wir sind gerade am, wie haben wir gesagt, Gottesdienstmarathon. Gell? Vielleicht gehen wir heute Nachmittag noch in einen. Schon der Kirche runter und jetzt hier runtergesprungen. Genau. Der Lukas sagt, sie lesen noch einmal die Verse 1 bis 4. Viele haben es schon unternommen, Bericht zu geben von den Geschichten, die unter uns geschehen sind, wie uns das überliefert haben, die es von Anfang an selbst gesehen haben und Diener des Wortes gewesen sind. So habe auch ich es für gut gehalten, nachdem ich alles von Anfang an sorgfältig erkundet habe, es für dich, hochgeehrter Theophilus, in guter Ordnung aufzuschreiben, damit du den sicheren Grund der Lehre erfährst, in der du unterrichtet bist. Und das, ja, für mich, wie der Marco auch schon gesagt hat, der Lukas zeigt gerade ein bisschen etwas über seinen Charakter, wie der war. Der Lukas, ein Mitarbeiter von Paulus, er wollte zuverlässig diese Lehre überbringen. Dass wir, die das nachher lesen, wirklich wissen, an was wir glauben. Die anderen Augenzeugen haben ihm nicht gelenkt, sondern jetzt wirklich wollen selber schreiben. Zuerst das Lukas-Evangelium und die Fortsetzung der Apostelgeschichte. Er hat auch so klar in die Zeit eingeschrieben, er hat meistens auch gesagt, wer zu welcher Zeit König war. Damit wir auch merken, es noch mehr wichtig, dass es nicht irgendwelche Mythen sind, sondern dass es reale Berichte sind. Dort war der Lukas sehr gut gewesen. Dass sie in Raum und in Zeit passt. Und der Lukas, denke ich, hat mit vielen Leuten geredet. Ich selber stelle mir, der Lukas war auch Arzt gewesen, als sehr exakten Mann vor, der wirklich ganz klar begründet, nicht irgendetwas von dem Gefühl her geschrieben hat, sondern ganz klar begründet hat, was er aufschreibt. Genau. Und die erste Geschichte von Lukas geht um einen Priester, der nicht geglaubt hat. Das ist mir auch noch interessant. Es ist wirklich interessant, wir haben das Alte Testament gehabt und jetzt wechseln wir. Jetzt kommt wirklich das Neue Testament. Das ist wirklich eine andere Zeitepoche. Und die Geschichte mit Jesus fängt an mit dem Priester, der nicht geglaubt hat. Auf der einen Seite ist der Gott, der treu ist, zuverlässig. Und auf der anderen Seite ist der Mensch. Der Mensch mit seiner Religiosität, wo Gott misstraut. Und gleich das zeigt mir wieder, wie der Herr einfach den Menschen immer wieder sucht. Schon ganz am Anfang. Adam, wo bist du? Der Markus da mal im Auto. Adam, where are you? Von Don Francisco. Das ist ein bisschen ein älteres Lied, ihr kennt es auch nicht. Aber einfach so. Adam, wo bist du? Der Gott, wo den Menschen sucht. Und gerade hier merke ich, schon bei dieser Geschichte merke ich, es hat allen Grund gegeben, das Rettungsprojekt hier an den Nagel zu hängen. Jetzt kommt der Herr wieder, will die Rettung fortsetzen und schon der Erste, den er trifft, glaubt er nicht. Und gleich, das macht der Herr aus. Gott bringt mir nicht so schnell aus der Fassung. Eigentlich gar nicht. Und was er angefangen hat, das zieht er durch. Und er hat die Rettung des Menschen auf dem Radar. Und mit allem Widerstand von diesen Menschen bringt er sein Projekt gleich zu Ende. Mega wichtig für uns. Wir können im Herrn nicht in den Weg stehen. Aus dem 2. Timotheus 2,13: Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Nachher geht die Geschichte weiter. Die Ankündigung von der Geburt von Johannes der Täufer. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Also die Geschichte fängt an mit einem alten Ehepaar, das kein Kind hat. Der Zacharia ist Priester und hat heute Dienst an diesem Tag. 8 bis 9 und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, dass eine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen und er ging in den Tempel des Herrn. Das ist noch wichtig, ich habe nicht ganz nachher geforscht, aber es hat relativ viele Priester gehabt. Er war nicht hoher Priester, er war nur Priester. Das Ding, das Räucher wegzubringen im Tempel, hat man, glaube ich, etwa 2-mal zu Lebzeiten als Priester. Nicht mehr. Das war recht selten. Also heute ist ein mega spezieller Tag für Zacharias, dass er in den Tempel darf. Die anderen Leute haben draußen gewartet, er ist irgendwie rein, das Räucher wegmachen und ist nachher rausgekommen für die Leute zum Betten. Irgendwie so wäre das genau abgelaufen.
Wenn du wäre so etwas gewesen, richtig.
Genau. Richtig.
Ja, ja, absolut.
Genau, also wichtig, ganz ein spezieller Tag in der Arbeitswelt von Zacharias. Ich weiß auch nicht, wie was man da vergleichen kann. Der CEO, der 2-mal war und seit 50 Jahren der gleichen Firma arbeitet, und heute ist einer von diesen Tagen, wo du vor zum CEO ins Büro darfst. Etwa so. Genau. Und in dem heiligen Moment, wo der Zacharias dort innen ist, das Räucher-Ding bringt, ich kann mir es wirklich nicht ganz vorstellen, aber schon gleich, bumm, steht der Engel Gabriel neben ihm. Im 11. und im 12. da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und es kam Furcht über ihn. Wow. Das können wir verstehen. Irgendwie auch noch bekannt, wenn ein Engel kommt, haben Menschen, glaube ich, meistens Angst. Meistens fängt Engel an mit dem paar Wort «Fürchte dich nicht». So ist es mir auch bekannt, wenn man jemand zu dir sagt, «Fürchte dich nicht, wenn du verschrocken bist, könnte ein Engel sein». Genau. Im 13. heisst es, aber der Engel sprach zu ihm, «Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben.» Ich glaube, das ist nicht so ein Gebet von Zacharias von den letzten 2 Wochen gewesen. Ich hätte gerne ein Kind. Das war ein jahrzehntelanges Gebet, das der Mann und die Frau geredet haben. Ich glaube, da kann man nur nachvollziehen, wenn man kein Kind bekommen hat. Oder ein zeitliches Kind bekommt. Das war eine enorme Last in dem Leben von Zacharias. Der wollte schon lang Vater werden. Ich glaube auch, das hat schon ein bisschen, er hat sicher mit 30 viel mehr gebetet und mit 40 hat er auch gewusst von der biologischen Uhr. Und vielleicht hat er es auch jetzt schon ein bisschen aufgegeben gehabt. Ich denke, das Gebet ist hinten, aber es war ein Gebet, das er früher oder noch ein länger zurück wirklich viel ausgesprochen hat. Gott, gib mir ein Kind. Und jetzt hat er es auch schon ein bisschen aufgegeben gehabt. Und es war nicht alles gewesen, nur ein Kind, sondern er hat ihm noch einen speziellen Sohn verheißen. Jetzt habe ich gedacht, jetzt sind wir ja anfangs Neues Testament. Jetzt gehe ich mal zurück ins Alte Testament schauen, was ist der letzte Vers im Alten Testament? Sehr interessant. Das ist Malachi 3, 23 und 24. Siehe, ich will euch senden, den Propheten Elia, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll das Herz der Väter bekehren zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern, auf das ich nicht komme und das Erdreich mit dem Bann schlage. Das ist das Ende vom Alten Testament. Und jetzt haben wir 400 Jahre nichts gehört. Dort zwischen innen, zwischen dieser Malachi-Stelle und dieser Situation mit dem Zacharia im Tempel, wo der Engel Gabriel kommt, sind 400 Jahre, wo der Herr nicht geredet hat. Wo nichts passiert ist, hat die Verheißung gegeben. Hinter Elia wird kommen und das Herz der Väter wieder zu den Söhnen wenden und umgekehrt. Aber dazwischen ist 400 Jahre. Ich merke, manchmal ist es so, wenn der Herr redet, ist es wirklich ein Privileg. 400 Jahre nichts. Und jetzt der Zacharia, das war einer von 8000 Priestern, als er gerade ihn traf, dass der Engel Gabriel gerade zu ihm kommt und mit ihm redet. Und dass Elia, zuerst mal, was heisst, dass der Väter wieder zum Sohn und der Sohn wieder zum Vater? das habe ich schon, für das kommt Jesus. Das ist die Verheißung auf Jesus. Jesus kommt und stellt die zerbrochenen Beziehungen wieder her. Er macht das, was kaputt gegangen ist, was er wieder aufbauen. Schönheit, Taschen wieder zur Schönheit. Und warum bezeichnet er die Bekehrung, die Buße mit diesen Worten? Und ich glaube, ich habe mir ein Gedanken gemacht, das ist wirklich wichtig, auch gerade mit Jesus. Ich glaube, wenn wir uns bekehrt haben und die Bekehrung nicht wirklich in unserer Familie, in unserem Alltag ankommt, ist nicht so viel Speck dran. Ein junger Mann kommt zum Glauben, er bekennt hier vorher, hey, ich habe mich zu Jesus Christus bekehrt. Die Bekehrung ist wirklich echt, wenn er nachher daheim freiwillig die Wäsche zusammenlegt. Oder ohne dass man ihn heisst. Oder den Küder runtertut und versorgt, ohne dass man ihn heisst. Oder mit seinem Arbeitskollegen hockt, mit dem ein Bier trinkt, ihm zulässt und wirklich ein Anliegen hat. Dann ist eine Bekehrung in unserem Alltag angekommen, in unseren Familien. Dann, wenn der Vater wieder zum Fürsorgen für seine Kinder wird. Dann, wenn die Söhne, wie heisst es da, wenn die ungerechten Söhne einfach gerechte Söhne werden und hören. Das will Jesus bringen. Viel mehr, wie einfach nur schnell die Bekehrung. Er will, dass unser Alltag verändert wird, dass unsere Familie verändert wird, dass wirklich etwas passiert in unserem Leben. Heute Morgen in der Kirche haben wir vom Zachäus gehabt, das war eine Bekehrung. Das ist nicht einfach auf dem Baum gehockt und hat gedacht, ah, jetzt habe ich Jesus. Und ist am nächsten Tag wieder an den Zoll gegangen und hat gedacht, jetzt nehme ich gerade das Doppelte in meinen eigenen Sack. Nein, das war eine Bekehrung, das war eine Umkehr, das ist gegangen und hat umgezahlt. Und das ist manchmal unsere Herausforderung. Wie fest ist die Bekehrung wirklich in unserem Herzen, in unserem Alltag, in unserer Familie angekommen? Und dort haben wir viel Luft. Da können wir alle daran arbeiten, dass wirklich etwas verändert in unserem Leben. Nachher 14 bis 17 heisst es eben, und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter und den Kindern, die Ungehorsamen, der zur Klugheit der Gerechten, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Wow, so eine Verheißung. Der Johannes wird kommen im Geist und in der Kraft von Elia. Was hat der Elia gemacht im Alten Testament? Der Elia ist aufgestanden gegen 400 Baalspriester, ganz alleine. Er hat gesagt, bringt ihr mal euch ein Opfer, schaut, was euch Gott macht. Und nachher hat er sein Feuer angezündet, zuerst noch Wasser darüber geleert, es ist Feuer vom Himmel gekommen und es hat brunnen. Und er hat einfach bewiesen, dass der Herr Herr ist. Und mit dieser Dynamik wird hier verheißen, dass der Zacharias einen Sohn bekommt. Das war die geistliche Dynamik vom Alten Testament. Und ihr sagt, und mit dem wird das kommen, mit dieser Dynamik, mit dieser Kraft wird dein Sohn kommen. Genau, und ich merke einfach, wenn man der Herr wenn wir etwas machen wollen, es braucht ein Umdenken. Es braucht ein Umdenken hier im Volk. Und es braucht ein Umdenken bei uns, wenn man es bekehrt. Die Väter müssen wieder zu fürsorglichen Vätern werden und die ungehorsamen Kinder wieder zu ehrlichen, gerechten Söhnen. Wer Gott finden will, braucht eine richtige Einstellung dazu. Wenn wir Ungerechtigkeit nicht loslassen, werden wir es nicht verändern können. Und wenn wir uns für Gott nicht herausfordern lassen, dann haben wir es schwer, ihn zu finden. Der Zacharias steht hier, er kennt die alttestamentlichen Verheißungen. Er kennt es, das ist auch so. Wir kennen manchmal alles und gleich erreicht ist der Herr nicht. Der Zacharias steht da, er ist in seinem Amt, er ist im Tempel, er ist ein religiöser, frommer Mann. Er hat alles, er kennt die alttestamentlichen Verheißungen. Und er kommt jetzt gerade das grösste Geschenk von seinem Leben über. Das, was er sich immer gewünscht hat. du wirst ein Kind bekommen, noch ein gläubiges Kind. Und was macht der Zacharia? Er versagt. Ich merke, so die ewige Treue von Gott trifft auf einen Menschen. Der Herr will das Versprechen aus dem Malachi einlösen. Und er trifft auf Unglauben. 1,18 heisst, und Zacharias sprach zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Was hat er erwartet, wie er reagiert? Er dachte, wow, das Sache, wow, bombastisch, endlich. Ich habe schon so lange darauf gewartet. Aber nein, der Zacharias schaut auf seine Lebensumstände. Ich bin alt und das mit meiner Frau solltest du auch wissen, wenn du ein Engel bist. Und er hat im Engel nicht geglaubt. Das Wort von einem Engel im Tempel hat nicht gelenkt. Manchmal denke ich, es ist so viel wie in meinem Leben, check ich es überhaupt nicht. Wenn der Zacharia im Tempel als Priester das Wort von einem Engel bekommt und nicht glaubt, wie manches hundertmal habe ich nicht geglaubt. Woran sollte ich es erkennen? Also eine typische Frage. Ja, warum jetzt ich und was soll das? Woran sollte ich es erkennen? Was für eine Sicherheit habe ich denn, dass es stimmt? Genau. Der Engel hat nachher gesagt, der Engel antwortete und sprach zu ihm, ich bin Gabriel, der von Gott steht und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Genau, das hat eigentlich Zacharias fürs Volk beten. Aber das ist jetzt ein schwierig geworden. Aber er ist stumm geworden im Tempo innen. Und es ist nichts rausgekommen. Und dann habe ich mir überlegt, manchmal wäre es vielleicht auch besser, wir wären ein bisschen stummer. Gerade dort, wo wir nicht glauben, dort, wo der Herr etwas bringen will und wir nehmen es nicht, schweigen wir gescheiter. Wie dass wir irgendwelche Erklärungen bringen. Das habe ich wirklich auch gemerkt. Ich dachte, wie manchmal habe ich schon geredet, wenn ich nicht verstanden habe, was der Herr wirklich will. Ja, was sagt uns die Geschichte wirklich? Ja, einfach, was mir so geblieben ist, wo wir untreu sind, bleibt Gott treu. Gott ist Liebe, er macht seine Liebe nicht an unserem Versagen fest. Wir können worshipen, aber im Herzen nichts von dem Glauben, wo wir singen. Und im Alltag nichts glauben von dem, was wir gesungen haben. Aber wir werden deswegen den Herrn nicht hindern können, uns zu lieben. Gott wird das Werk der Rettung einfach vollenden. Seine Liebe und Treue ist jeden Morgen neu. Egal, ob wir im Tempel stehen oder nicht glauben. Auch das als der Herr jetzt kommt und das jahrelange, jahrzehntelange Gebet von dem Zacharia erhört, merke ich auch, das sollte uns wirklich motivieren zum Beten. Der Herr erhört Gebet. Ein Leben lang hat er für ein Kind gebetet und jetzt im höheren Alter bekommt er den grössten Prophet vom Alten Testament. Wow. Das macht Mut, einfach weiter zu beten. Glauben heisst, ich vertraue auf einen liebenden Gott, der weiss, was er macht. Manchmal leben wir so fest in unserer Realität, aber Gott ist es immer noch möglich, einfach Wunder zu tun. Vielleicht sind die Wunder nicht ganz nach unseren Vorstellungen, aber es sind Wunder. Für einen Herr braucht es ein vorbereitetes Herz. Es braucht eine innere Vorbereitung für das Evangelium. Durch unser Leben können wir die Menschen darauf vorbereiten, aber es braucht wirklich Zeit. Der vierte Punkt. Gott sucht immer wieder echten Glauben, keine leeren Worthülsen. Der Zacharia ist aus dem Tempel gekommen und hat geschwiegen. Ja, wie ich schon gesagt habe, manchmal ist es gut, wenn wir schweigen. Fromme Worte sind so schnell geredet. Oh, manchmal wissen wir, was man sollte sagen, was man würde erwarten, was gut wäre, wenn... Und das sind fromme Worte und mit denen ist Jesus Er will wirklich nicht, dass wir so leere Worthülsen reden. Manchmal merke ich auch so bei mir, manchmal gescheiter, ich ziehe mich zurück und gehe wirklich den Herrn suchen, bevor ich irgendetwas rede. Mich zurückziehen, wirklich den Herrn fragen, Herr, fühl mich neu. Es macht nichts, wenn wir manchmal die Sachen nicht verstehen, wenn wir den Glauben nicht haben. Aber was machen wir denn? Laufen wir einfach weiter in den leeren Worthülsen rein oder gehen wir zurück bei Jesus anknüpfen? Was wirklich interessant ist, was hätte Zacharia gesagt? Das hat jetzt Minimum 9 Monate geschwiegen. Ist schon noch krass. 9 Monate, ich weiß nicht, ja, das hast du schon mal schreiben hätte können, die Frau hätte den Namen Johannes gewusst. Ja, ich weiß nicht, wie fest der andere Möglichkeit, aber er hat 9 Monate geschwiegen. Und dann, was sagt er? Im Lukas 1,68, das erste, wo er sagt, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, den Herr hat besucht und erlöst sein Volk. Er hat es gecheckt. Diesen 9 Monaten, dieser Mann, weisst du, wie hat er gelobt? Weisst du, wie hat er gelobt, dass die Elisabeth dicker und dicker wird? Hochbetagt. Er hat gemerkt, hier entsteht etwas. Wie echt ist meine Beziehung mit Jesus? Lassen wir es wirklich zu, ganz ehrlich zu sein. Wie echt ist mein geistliches Leben? Tue ich einfach Buss oder kehre ich wirklich um? Erneuere ich die Beziehung mit Jesus immer mal wieder. Und dann merke ich, dann können wir aus ehrlichem Herzen sagen, gelobt sei der Herr. Der Gott, der Wunder tut. Der Gott, der wirklich mehr sucht. Adam, wo bist du? Zacharias, wo bist du? Miriam, wo bist
du? Genau. Vielen Dank schon. Und ich würde jetzt gerne noch ein paar ergänzende Gedanken reingeben über gewisse spezielle Elemente, die mir aufgefallen sind in diesem Text. Einfach, ich glaube, eine Kernaussage ist von mir gekommen. Es geht wirklich darum, dass wir lernen, vertrauen und hören im richtigen Augenblick. Es sind ein paar ganz spannende Elemente in dem Ganzen innen. Und ich würde gerne wieder so ein bisschen Link machen als erstes zum David. Wie geht das? Ganz einfach, wir lesen im Vers 5. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Juda, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. 1. Chronik 24. Ich glaube, das letzte oder das vorletzte Mal, als wir über David geredet haben, heisst, und der David geordnet unter anderem eine Ordnung unter dem Namen Abia. Die Ordnungen der Priester hat der David aufgesetzt. Und jetzt, mit dem Anfang von Zacharias, seiner öffentlichen Geschichte, kommt genau die Ordnung, die der David damals vor 950 Jahren aufgesetzt hat, plötzlich zum Tragen. Die Ordnungen von David kommen hier führen und es geht weiter in den Ordnungen von David. Einfach nur so ganz ein kleiner Hinweis über die ganze Vernetzung vom Wort Gottes schlussendlich. Und dann fängt die Geschichte an. Die Geschichte an, zu mir jetzt ausgemalt, was ich super finde. Ich werde kurz noch zum Vers 7 sagen, dort, was heisst, sie war unfruchtbar und hochbetagt. Unfruchtbarkeit ist damals als Fluch angesehen worden. Das ist wichtig, das war nicht nur so einfach ein Bad Luck gewesen, sondern das war ein Fluch damals und irgendetwas muss gewesen sein, was auch immer. Das war der Blickwinkel, den sie hatten. Und Elisabeth sagt dann auch ganz spannend im Vers 25, der Herr hat die Schmach von mir gewendet. Und die Schmach ist genau das, der Fluch, der von außen angeworfene Fluch von der Unfruchtbarkeit. Ist eine Schmach gewesen für die Frau. Weil sie war unfruchtbar gewesen, nicht er. Oder? Und die Schmach, die war heftig gewesen, und die hat sie wirklich belastet. Oder? Und dann geht es weiter. Und dann passiert die Situation, im Tempel, kleiner Spoiler, erste Szene vom Weihnachtsweg. Und verschrickt, wie üblich bei einem Engel, das war fast jedes Mal so gewesen. Und er heißt: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört. Und jetzt ist es interessant, ich habe da ganz spannenden Kommentar dazu gehabt, dass er mir gesagt hat, ist ein Element. Was hat der Priester gemacht, wenn er betet hat? Was denkt er, was hat der Priester betet? Er hat betet, dass der Messias, der verheißene König, wird kommen. Und er hat betet, dass er ein Kind bekommt. Wenn er im Tempel war, hat er betet, sicher für sich, aber auch für das Volk. Und was ist der Wunsch vom Volk, dass der Messias kommt? Und die Antwort ist eine doppelte Antwort. Dein Gebet wurde erhört. Weil Johannes der Täufer ist genau der, wo es heisst, sieh, ich sende eine Stimme als Predigt in der Wüste. Der wird den Weg ebnen für den, der wird kommen. Malachi 3,1. Und interessant. Und er bekommt eine doppelte Antwort auf sein Gebet. Und eine doppelte verheißenes Gebet erhört wird. Nicht nur sein Sohn, sondern auch, dass jetzt Zeit ist, dass der Messias wird kommen. Und sein Lobgesang nachher zeigt ihm das, dass er das erkannt hat, nachher, wo er wieder reden konnte. Und sagt, ah, und jetzt wird kommen der, der uns in Frieden und Ruhe bringen wird. Und das war eine unglaubliche Zusage. Und ich will kurz die Verheißung mit euch anschauen, was dort alles für Verheißungen waren. Das erste ist, Vers 13 bis 17, im Abschnitt ist das, genau. Das erste ist die Gebetserhörung, ein Nachkommen. Und der Nachkommen hat einen interessanten Namen: Johannes. Warum Johannes? Gott ist gnädig. Das ist die Bedeutung des Namens. Gott ist gnädig. Nach 400 Jahren Schweigen im Stall kommt endlich wieder eine Stimme führen und es geht weiter mit dieser Geschichte von Jesus Christus. Mit dieser Verheißung, die im Alten Testament schon ganz viele gesagt haben, dass da irgendein Schwein in wird kommen, geht weiter. Und zuerst kommt die Stimme vom Prediger der Wüste nach dem Geist der Kraft Elias, hat es mir so gut gesagt. Und das ist so, weil Elias ist gegangen, ist nicht gestorben. Und wir werden sicher noch auf das zurückkommen. Jesus nimmt selber Bezug auf die Situation von Elia, wer der Elia wirklich ist, und sagt ganz klar, der Johannes, der Täufer, ist der Elia, der verheißen war, bevor er kommt. Oder? Matthäus 17, 11 bis 13 ist das geschrieben und sagt, hey, das ist nicht. Das ist nicht. Nicht nur das, es kommt mehreren Orten vor. Und wir werden das sicher angenehmer anschauen, wenn wir dort herkommen. Und es ist interessant, es hat gross vor dem Herr und der Einzige, der folgende Verheißung hat. Schon im Mutterleib erfüllt im Heiligen Geist. Absolut einzigartige Situation. Johannes der Täufer hat von Anfang an den Heiligen Geist gehabt. Ich ist die only one. Eh? Einzig Mensch, außer der Herr. Aber der Herr ist etwas anderes. Der Herr ist so etwas anderes. Das ist wichtig, der Herr ist etwas anderes. Der einzige Mensch von dem her, der das hatte. Unglaubliche Verheißung. Und wird viele zu Gott bringen, wird der Elia zurückbringen und wird die Versöhnung, die es mir so gut angesprochen hat, zwischen den Generationen fördern und nicht vom Ungehorsam zur Klugheit führen. Ich finde es interessant, der Vergleich. Nicht von Ungehorsam zu Gehorsam, sondern von Ungehorsam zu Klugheit. Das ist eine ganz interessante Formulierung im Ganzen. Und nachher kommt dem Zacharias seine Antwort. Und ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Die Antwort, wenn die einfach so mal so unbefangen liest, und Zacharias sprach, woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist hochbetagt. Ist ja nicht zwingend ein Unglauben, sondern einfach eine Frage nach einer Bestätigung. Oder? Kann man locker so verstehen. Aber, wir reden hier nicht von einem Menschen, der fragt. Wir reden hier von Gabriel, der kommt. Und aus was für einem Reich kommt er? Er kommt nicht aus dem Verstandesreich, sondern aus dem Herzreich. Er kommt aus dem Reich, der sagt, Gott schaut das Herz an. Und er hat das Herz gesehen. Und darum hat er gerade von Anfang an gesagt, du glaubst nicht. Finde ich ganz entscheidend. Und ich glaube, der Herr will, dass wir auch lernen, wenn jemand etwas sagt, dass wir verstehen, was wirklich gesagt wird. Gabi hat von Anfang an gewusst, du glaubst nicht. Du glaubst mir nicht. Und der Herr hat nicht Interesse an unseren Worten. Der hat Interesse an unserem Herz. Er hat Interesse an meiner Haltung, die hinter dem steckt, die ich mache. Und das Ziel ist, dass die Bekehrung, das ist auch gut für meine, und die Wiedergeburt, gehört zusammen, ganz wichtig, sie haben zwei Sachen, dazu führt, dass dein Herz anders ist und deine Handlung anders wird, weil dein Herz anders ist. Und die Beispiele, das meine ich gesagt, finde ich super. Auch für die Jungen. Auch für die Alten. Auch für die ganz Alten. Wenn der Herr in unserem Herz ist, muss etwas passieren. Wenn nichts passiert, ist es ziemlich eine schwächliche Sache. Sorry, es ist so. Der Proof ist in der Pudding. Entweder zeigt in deinem Leben etwas oder es zeigt nichts. Und wenn sich nichts zeigt, ist dein Glaube schwächlich. Ganz wichtig, es ist so. Und das Ziel ist, dass man dich lesen kann von außen, dass du den Herrn kennst. Und nicht muss grübeln und vielleicht nach 44 Stunden diskutieren mit dir aus, wie du vielleicht glaubt er tatsächlich an Jesus Christus. Wir müssen uns können lesen. Und wenn man es nicht lesen kann, haben wir versagt. Punkt. Sorry. No witness, no ministry. Fail. Sorry, ist wichtig. Und hier, Gabriel, you failed. You will be quiet. Ich finde es uninteressant, dass die Konsequenz ist, dass er stumm wird. Konsequenz vom Stummwerden heisst, du redest etwas, was du nicht glaubst, also sagst du dir nichts. Ich finde das extrem interessant. Konsequenzen vom Herrn haben immer einen Punkt. Immer einen spezifischen Punkt. Und die sagt einfach, also los, du glaubst nicht, also schweigst. Und das ist super. Mir hat es gesagt, wenn wir nicht glauben, sollte man vielleicht ruhig sein. Und wenn wir nicht wissen, warum, dann lesen wir vielleicht mal die Geschichte. Wir sagen, if you do not believe, you be quiet. Wenn du nicht glaubst und nicht sicher bist, dann bist du still. Und der Salomo hat mal gesagt, auch der Tor würde für weise halten, wenn er seinen Mund hielte. Es ist clever, mehr still zu sein, als immer zu reden. Und hier, Zacharia, I'm sorry, du hast mir nicht geglaubt und jetzt bist du still. Und das war die Konsequenz. Und nachher, wo er reden konnte, hat er reden. Und was hat er geredet? Leset das mal. Das ist jetzt nicht ausmalen. Das ist uninteressant. Das ist Lukas 1, 68 folgende. Mega, mega interessante Aussage, die er macht. Von absolut fundamental zentraler Bedeutung, wo er die Aussage macht und sagt, wie es aussieht von dem her. Oder? Und so ist der Start für das, was Jesus Christus wird kommen, ganz interessant aufgesetzt. Und eigentlich sollte es ganz viel Verheißung geben. Mir hat so gut gesagt, wir reden von einem Priester, der eigentlich im Amt ist und eigentlich die Dimensionen kennen soll. Und der stürchelt und geht und glaubt nicht. Und dennoch macht der Herr seinen Weg auch mit dem. Darum denke ich, selbst wenn wir stürcheln und nicht glauben, aber wir sie aufrappeln, dann macht der Herr den Weg mit uns. Der Herr macht den Weg mit uns. Und wenn du gestürchelt bist, no problem. Einfach aufstehen. Immer wieder aufstehen. Immer wieder probieren. Und schauen, vielleicht nächstes Mal, wenn ich etwas höre vom Herrn, nein. Jetzt hocke ich mal auf mein Maul und warte, bevor ich irgendeinen Kommentar mache. Und gehe in mich und sage, okay. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und nachher laufen wir weiter. Werden wir Menschen, wo das, was wir glauben, sichtbar wird und dort, wo wir vom Herrn überrascht werden, nachher wir schrecken, still sein und warten und hören. Und nachher ins innerliche Entscheiden, mal ich glaube. Und dann laufen. Amen.